Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey! Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Wir fassen das Radsportwochenende zusammen hier bei Radio Tour auf meinsportradio.de und wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und Lukas Kruse, unser Radsportexperte. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, war einiges los am Wochenende, einige Rundfahrten zu Ende gegangen, Tour de Pologne, Tour of Utah, Vuelta a Burgos und alle dienen letztlich so einem Ziel, nämlich dem Einrollen für die Vuelta, die ja Ende August dann stattfindet. Zumindest für einige ist das die Chance, sich nochmal in Form zu bringen für die letzte der drei großen Rundfahrten in diesem Radsportjahr. Gucken wir mal, was am Wochenende passiert ist. Fangen wir auf europäischem Boden an, gucken wir zur Tour de Pologne, Lukas. Und das waren spannende Schlussetappen und vor allen Dingen eine spannende Schlussetappe.
Ja, auf jeden Fall. Das Profil ja sehr abwechslungsreich gestaltet. Wir hatten ja letzte Woche schon über viele hügelige Etappen geredet, an deren Ende häufig Michael Kwiatkowski der Stärkste war oder zumindest nicht angegriffen werden konnte. Das war auf der letzten Etappe dann deutlich anders. Es gab viele Attacken seiner Konkurrenten im anspruchsvollen Finale und gerade eine Attacke von Simon Yates hat ihn da nochmal ordentlich unter Druck gesetzt. Der hatte so ein bisschen mehr als eine halbe Minute Rückstand vor der Etappe und war dann auf einmal mal 30 Sekunden vor der Gruppe um Michael Kwiatkowski unterwegs, aber Team Sky hatte dann doch alles im Griff, hat den Abstand wieder ein bisschen verringern können und dann gab es eben auch noch Attacken aus der Gruppe von Kwiatkowski, was natürlich dem Gesamtführenden auch ein bisschen geholfen hat, wieder näher ranzukommen. Simon Yates am Ende trotzdem der Sieger, 12 Sekunden vor der Gruppe um Thibaut Pinot und 14 Sekunden vor Michael Kwiatkowski. Also es hat nicht gereicht, aber es hat auf jeden Fall den Sky-Zug nochmal ordentlich unter Druck gesetzt und für Simon Yates am Ende so viel Gutes gehabt, dass er immerhin noch Zweiter in der Gesamtwertung geworden ist. Also hat sich da nochmal nach vorne geschoben. Kwiatkowski gewinnt also 15 Sekunden vor Yates, 20 Sekunden vor Thibaut Pinot. Dann kommen George Bennett, Dylan Teuns, Georg Preidler und auf Platz 7 dann Emanuel Buchmann, der eine gute Rundfahrt gezeigt hat auf der letzten Etappe, nicht mehr ganz mithalten konnte, hat nochmal ein paar Sekunden verloren. Aber trotzdem, der scheint in Form zu sein und der mag es ja auch eher noch steiler und nicht so wellig, sondern richtig bergig.
So sieht's aus. Und es gab noch eine Schrecksekunde auf dieser Etappe. Der Russe Sergei Chernetsky, nämlich, der hat sich auf die Nase gelegt, als ein Hund über die Straße lief. Wie geht's dem Russen und vor allem, wie geht's dem Hund?
Ja, der Russe, den hat's leider richtig erwischt. Der lag dann eine Weile auf der Straße und konnte, glaube ich, die Etappe auch nicht beenden. Hat dann den Platz in den Top Ten zumindest verloren. Und das ist natürlich bitter, wenn da so eine Außeneinwirkung dafür sorgt, dass man es eben nicht ins Ziel bringen kann, die Leistung, die man in der gesamten Woche gezeigt hat. Sowas darf eigentlich nicht passieren, aber wir hatten es ja schon öfter. Es gab, glaube ich, auch mal ein Zeitfahren, bei dem Peter Sagan einer spazierengehenden Frau mit ihrem Hund ausweichen musste und so. Das passiert leider relativ häufig und da muss man dann doch immer so ein bisschen die Frage stellen. Also er ist übrigens ins Ziel gekommen, ich habe ihn gerade gefunden, aber er hat eben seinen Platz in den Top Ten verloren und ja, muss man eben gucken, dass sowas nicht passiert, aber ganz zu verhindern ist es leider nicht. Man kann ja nicht wirklich an jeder Stelle irgendwie Posten aufstellen und einzäunen die Strecke, das ist halt leider nicht möglich und dann passiert es leider immer wieder und diesmal ist eben der Russe der ganzen Sache zum Opfer gefallen.
Also wenn ihr mit eurem Hund bei einem Radsportrennen unterwegs seid, legt ihn bitte an die Leine, dass da gar nichts passiert, weder dem Hund noch natürlich den Radfahrern. Gucken wir zur Tour of Utah und da gab's den Siegerkuss und den Siegerkuss.
Ganz genau, Sepp Kuss, der Amerikaner am Ende. Wir hatten über seinen überraschenden Solo-Ritt über 50 Kilometer ins gelbe Trikot gesprochen und hatten das so ein bisschen als Überraschung und Eintagsfliege vielleicht auch abgetan. Dem war allerdings nicht so. Am Wochenende hat er gleich noch zwei Bergetappen hinterhergeschoben, die er gewonnen hat. Unter anderem die in der heutigen Nacht, die Schlussetappe, da hat er nochmal gezeigt, dass er ihm das nicht reicht, der Vorsprung von über einer Minute und hat sich dort abgesetzt am letzten Anstieg und wurde dann in der Abfahrt ins Ziel auch nicht mehr eingeholt und hat gezeigt, dass er zu den ganz großen Talenten zu zählen scheint. Mit 23 Jahren, sein Teamkollege Paul Martens hat in der Fernsehübertragung auch gesagt, dass man ihm das schon immer zugetraut hat, aber dass man jetzt nicht erwartet hat, dass der Knoten ausgerechnet jetzt hier in Utah, also in der Heimat des Amerikaners, platzen würde und somit am Ende eine sehr, sehr überraschende, aber auch überragende Leistung, denn er hat am Ende über 2 Minuten Vorsprung auf die Konkurrenz und das zeigt schon, dass wir es hier mit einem sehr dominanten Sepp Kuss zu tun hatten und mit einem Sieger, mit dem man im Vorfeld wahrscheinlich nicht so rechnen konnte. Selbst als Radsport-Superexperte war Sepp Kuss jetzt nicht unbedingt unter den Top-Favoriten zu finden.
Wie ging es weiter? Was ist noch passiert, Jutta? Was müssen wir noch hervorheben bei dieser Rundfahrt?
Ja, der Sprintsieger am Ende, Travis McCabe, wurde aber auf der Sprintetappe noch mal geschlagen auf der letzten von Jasper Philipsen. Das ist vielleicht noch ganz interessant, dass McCabe eben nicht alle Sprintankünfte gewinnen konnte, sondern dass sich der Belgier Philipsen da nochmal dazwischen geschoben hat. Ansonsten, ja, eine fast komplett amerikanische Angelegenheit. Bis auf Philipsen wurden der Prolog und 5 der 6 Etappen von Amerikanern gewonnen. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und wie gesagt, Sepp Kuss am Ende ein überraschender Sieger und ein erneuter Beweis, dass Lotto NL Jumbo eines der stärksten Teams hat, was die Talente angeht. Also da hat man mit Nielsen Paulus, jetzt eben auch mit Sepp Kuss, man hat Primoz Roglic, den jungen Sprinter, den Rune wegen. Also ich würde sagen, dass man, was das Talent und das Potenzial angeht, auf jeden Fall zu den Top 3 Teams in der Welt gehört. Und das ist gerade mit so vielen jungen Talenten gespickt. Also da kann auch noch einiges kommen und da kann man sich auch auf einiges freuen.
Und zukunftsträchtiges Radsportmaterial gab es auch bei der Vuelta a Burgos zu bestaunen und eine vor allen Dingen spannende Entscheidung, die erst dann bei der Bergankunft auf der Schlussetappe fiel.
Ganz genau. Ivan Ramiro Sosa hat sich im Duell der Kolumbianer durchgesetzt. Das hatte sich ja nach der 3. Etappe schon angedeutet. Da war Miguel Angel Lopez, sein etwas älterer Landsmann. Der ist 24, also auch noch als Nachwuchsfahrer fast zu zählen, wobei der schon einige Erfolge eingefahren hat. Aber auf der Schlussetappe war er eben dann der Langsamere im Vergleich zu seinem Kontrahenten und Landsmann Ivan Ramiro Sosa, der sich auf den letzten 500 Metern absetzen konnte, noch 19 Sekunden Vorsprung herausgefahren hatte und damit die 2 Sekunden, die er Rückstand hatte vor der Etappe, natürlich locker aufgeholt hat. Ivan Ramiro Sosa, 20 Jahre jung und zählt spätestens jetzt zu den absoluten Top-Talenten und da werden auch schon Vergleiche mit Egan Bernal, dem Team Sky Superkind oder Superfahrer, Wunderkind, wie auch immer man es nennen möchte, getroffen und auch Ivan Ramiro Sosa wird mit World Tour Teams in Verbindung gebracht. Sein Vertrag läuft aus beim Androni Circolato Team und er wird sich dann eben ein neues Team suchen in der neuen Saison und gerade nach der Leistung hier gegen ein doch sehr, sehr gut besetztes Feld wird er definitiv bei einigen World Tour Teams auf dem Zettel stehen und auch das werden wir natürlich im Auge behalten, wo es dann für das nächste kolumbianische Wunderkind hingeht. Wie gesagt, Lopez am Ende 2., der kann damit wahrscheinlich dann doch ganz gut leben, hat gezeigt, dass er für die Vuelta ganz gut in Form ist. Dahinter dann David de la Cruz, Igor Anton, Tao Geoghegan-Hart, Sergio Partida, also bekannte Namen, die dort sich einrollen konnten für die Vuelta, aber ganz oben steht eben am Ende Ivan Ramiro Sosa, der mit der Vuelta wahrscheinlich noch nichts zu tun haben
wird. Aber vielleicht taucht er ja in nächster Zukunft dann auch noch bei uns im Transferticker auf, den haben wir ja auch bei uns hier in unseren täglichen Updates immer drin, da gucken wir heute natürlich auch drauf und da gibt's, Lukas, Nachrichten vom BMC-Team, die ja dann ab der neuen Saison CCC heißen. Wir haben ja in den letzten Tagen, in der letzten Woche regelmäßig über dieses Team gesprochen. Da ging es aber eher um Abgänge. Jetzt haben sie auch endlich mal Zugänge.
Ganz genau. Also erstmal wurde ein Vertrag verlängert von Alessandro De Marchi. Der bleibt also bei dem BMC-CCC-Team. Und dann kommt Serge Pauwels von Dimension Data, der Belgier, soll das Team also verstärken. Ist damit jetzt, glaube ich, einer von 5 oder 6 Fahrern. Also da muss noch einiges passieren. Da erwarten wir in den nächsten Tagen noch den einen oder anderen Transfer und hoffentlich auch den einen oder anderen Königstransfer in Anführungsstrichen. Denn ansonsten sieht's, ich habe es schon häufiger angesprochen, relativ dunkel aus in der nächsten Saison, denn nur ein Greg van Avermaet, das wird schwierig, da jetzt groß erfolgreich zu sein. Pauwels ist eine gute Verstärkung fürs Klassiker-Team, aber auch nicht mehr und auch nicht weniger.
Abgänge gibt's auch bei Bahrain Merida, über die hatten wir ja auch am Freitag gesprochen, unter dem Motto, die kaufen alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist und wenn man so viel kauft, dann muss auch jemand den Verein bzw. das Radsportteam verlassen.
Ganz genau, in diesem Fall Manuele Boaro, der Italiener, 31 Jahre jung, der wechselt zu Astana. Eher ein guter Zeitfahrer, soll also da die Zeitfahrer-Balance verstärken und dort helfen. Auch ein vernünftiger Transfer und wie gesagt einfach auch dieser Verpflichtungswut des Teams Bahrain-Merida geschuldet. Und ich denke, er wird bei Astana da gut unterkommen und eine gute Rolle spielen können.
Und was gibt's Neues von Lennart Hofstede vom Team Sunweb? Der geht auch zu einem neuen Team.
Ganz genau. Lotto in der Jumbo reiht sich in das ein, was ich vorhin gesagt habe. Viele talentierte Fahrer in den Reihen. Auch Hofstede zählt dazu, war bei Team Sunweb unter Vertrag, ist dort nicht so richtig zum Durchbruch gekommen, sagen wir es mal so. Ist aber auch noch relativ jung, ich glaube 20 Jahre jung, von daher 23 Jahre jung, also trotzdem noch relativ jung, aber er will eine größere Rolle spielen und das wird er beim Team Lotto in der Jumbo, was ab nächster Saison nur noch Team Jumbo heißen wird. Da wird er hinwechseln und soll sich da weiterentwickeln und wenn man Sepp Kuss sieht, dann kann man sagen, dass die das ganz gut können.
Also Lennart Hofstede, nicht Lennart Hofstetter, niemand, der jetzt mit dem Big Bang dann aufwartet, aber vielleicht ein Big Bang bei Lotto NL Jumbo, die nächste Leistungsexplosion.
Das wäre ihm durchaus zu wünschen, wie gesagt, junger Fahrer, der sich noch entwickeln kann und so ein Big Bang wie von Sepp Kuss jetzt hier in Utah, der wäre ihm durchaus zu wünschen.
Und was gibt's von Roman Kreuziger? Auch der hat ein neues Team, der verlässt nämlich Mitchelton Scott in Richtung Dimension Data.
Ganz genau. Auch da, das, was ich in den letzten Tagen schon so ein bisschen prognostiziert hatte, bei Dimension Data will man ein bisschen aufrüsten, will sich ein bisschen besser zeigen in den nächsten Saisons und Kreuziger ist ein guter Klassikerfahrer und macht durchaus Sinn, diese Verpflichtung. Ist jetzt kein junges Talent mehr, mit 32 hat auch schon einiges gewonnen, aber eine gute Verstärkung auf jeden Fall.
Eine gute Verstärkung und wir blicken gleich noch zum EM-Straßenrennen, denn auch da ging es ja nochmal ab bei der EM in Glasgow, da wurde ja noch dann die Straße der schottischen Metropole unsicher gemacht. Wir gucken gleich drauf hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk in Zusammenarbeit mit Radsport News.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Komm.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Lukas Kruse und Malte Asmus mit dem Radsport-Update und wir gucken, Lukas, auf das EM-Straßenrennen. Da gab es zwei Schwierigkeiten bei diesem Rennen bei den Herren, nämlich zum einen das Profil, was den Fahrern da Mühe machte und dann kam noch der schottische Regen dazu.
Ja, es war wirklich sehr, sehr ungemütlich und man kann sagen, dass sich Schottland von der klassischen Seite gezeigt hat, wie man die britische Insel eben kennt. Da wird es immer mit schlechtem Wetter zu rechnen sein. Und am Ende war es ein durchaus spannendes Rennen, über 230 Kilometer, wobei man sagen muss, über die Distanz lässt sich vielleicht ein bisschen streiten. Hinten raus wurden die Fans dann aber doch entschädigt, denn die erste Ausreißergruppe wurde bereits nach 60 Kilometern eingeholt und das sorgte dann eben dafür, dass sich eine neue Rennsituation ergeben konnte. Das, was man ja eigentlich im Radsport immer so ein bisschen verhindern möchte, das ist dort eben eingetreten, nämlich dass es neue Attacken gab, unter anderem Sandro Maurice aus Belgien, der dort diesen Attackenreigen eröffnet hat und dann gab es auch einen Deutschen, Nico Denz, der dafür gesorgt hat, dass sich dann eine neue Gruppe gebildet hat und dort hat sich dann eine gute Gruppe auch gleich abgesetzt mit einigen Fahrern, Matteo Trentin, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Jesus Herrada waren dabei und eben auch Nico Denz und im Feld hat sich keiner verantwortlich gefühlt, da so richtig nachzuführen und dann stand eben schon früh fest, aus dieser Gruppe wird der Europameister kommen und 10 Kilometer vor dem Sturz gab es dann nochmal einen kurzen Schockmoment, denn in der Spitzengruppe sind in einer 90-Grad-Kurve gleich mehrere Fahrer abgerauscht, unter anderem auch Nico Denz, der dann mit dem Ausgang Ausgang dieser Europameisterschaft nicht mehr zu tun hat. Und dann gab es eben den Sprint ganz vorne und da Matteo Trentin einen Teamkollegen noch an seiner Seite hatte, konnte der ihm den Sprint anziehen. Und am Ende gewinnt Matteo Trentin. Es ist sein erster Saisonsieg. Er hatte keine einfache Saison, nachdem er ja in der letzten Saison 4 Etappen bei der Spanien-Rundfahrt gewonnen hatte. Musste er jetzt lange warten, um mal wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Am Ende dann Europameister. Es ist nicht ganz so prestigeträchtig, wie man das von anderen Sportarten gewohnt ist bei den Herren im Radsport. Allerdings wird er sich das trotzdem gerne überstreifen, das Trikot. Und hinter ihm dann Mathieu van der Poel und Wout van Aert, beides Crossfahrer, die sich also bei diesen widrigen Bedingungen sowohl auf als auch von oben, auf der Straße und von oben, da ganz gut gehalten haben und gezeigt haben, dass die Crosser auf der Straße, das haben wir auch in den letzten Tagen häufiger gehabt, das Thema, dass die sich da ziemlich gut zurechtfinden und jetzt auch im Kampf um den Europameistertitel ordentlich mitgemischt haben.
Alles klar, dann ziehen wir nochmal Bilanz aus Sicht des bundesdeutscher Radfahrer. Insgesamt auf der Straße und auf der Bahn 14 Medaillen geholt, das ist ein Ergebnis, was ich absolut sehen lassen kann.
Absolut, da gerade auf der Bahn, wir haben es häufiger angesprochen, nach der Verletzung von Christina Vogel war das aller Ehren wert und auch auf der Straße hat man in fast jedem Rennen eine gute Rolle gespielt, auch wenn es jetzt im abschließenden Straßenrennen der Herren eben nicht geklappt hat mit einer Medaille, waren es vorher trotzdem dreimal Bronze und von daher kann man durchaus zufrieden sein vom Bund Deutscher Radfahrer, auch wenn man natürlich sich gerne noch das Trikot in der ein oder anderen Disziplin übergestreift hätte, aber die Bilanz fällt durchweg positiv aus und ja, das kann man durchaus einen grünen Haken hintermachen und sich jetzt auf die weiteren Höhepunkte konzentrieren. Bei den Damen und Herren auf der Bahn geht's ja jetzt bald wieder in Richtung Weltcups und dann auch schon wieder der Blick in Richtung Weltmeisterschaften und bei den Damen und Herren auf der Straße warten jetzt eben noch mit der Spanien-Rundfahrt beispielsweise auch weitere Höhepunkte. Da kann man sich dann auch konzentrieren, aber mit definitiv gestärktem Rücken.
Aber erstmal geht's in dieser Woche bei den Herren zu einer anderen Tour, nämlich zur Bing-Bang-Tour. Die wird dann ab heute ausgefahren.
Ganz genau. Sie wird leichter sein als in dem im Vorjahr. Da gab's ja doch einige Pancheur-Finische, also Finals, die durchaus endschnellen Fahrern lagen, die aber durchaus anspruchsvoll waren, also bergauf ging zum Beispiel. Das wird es in diesem Jahr nicht geben. Es gibt ein bisschen Kopfsteinpflaster, es gibt ein Einzelzeitfahren, am Ende sogar noch eine relativ wellige Etappe, aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was im Vorjahr da so passiert ist. Aus deutscher Sicht einige Fahrer am Start, Max Walscheid zum Beispiel, auch Max Schachmann, Roger Kluge, Rüdiger Selig, also durchaus gute Namen, die dort vertreten sind, auch in aus den anderen Nationen natürlich gute Fahrer mit dabei. Das wird eine spannende Rundfahrt. Greg van Avermaet zum Beispiel auch am Start. Und es gibt auch noch das ein oder andere spannende Rennen in dieser Woche. Die Cyclassics Classics in Hamburg warten am nächsten Wochenende. Davor noch das Arctic Race of Norway. Das vielleicht so die Höhepunkte der kommenden Woche. Und alles dann eben mit Blick auf die Deutschlandtour und auch auf die Spanien-Rundfahrt.
Und die Cyclassics Classics übrigens in Hamburg mit Peter Sagan. Der wird dort fahren und der wird dann auch eine Woche später bei der Vuelta noch an den Start gehen. Genauso wie Michael Kwiatkowski. Über den haben wir ja heute auch schon hier bei uns in unserem Tagesupdate von Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsporthalle.de in Kooperation mit radsportnews.com gehört. Lukas, vielen Dank.
Sehr gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.